Heute im New Lawyers Podcast Michael Thompson, Jurist und Head of Legal Operations bei Aldi.
Bei mir hat die Reise ein Stück weit dazu beigetragen, mir bewusst zu werden, dass das das ist, was ich machen möchte. Das ist sicherlich etwas für Leute, die bereit sind und auch gerne über den juristischen Tellerrand hinausschauen. Das ist nicht nur etwas für Juristen, das ist halt auch etwas für Leute mit einem BWL-Hintergrund.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Michael Thompson ist Jurist und Head of Legal Operations bei Aldi. Wie ihn sein Weg vom Legal Counsel in den Legal Tech Bereich führte und wie er mit seinem Team den Legal Operations Bereich bei Aldi aufbaut, das werden wir heute von ihm erfahren. Schön, dass du da bist, Michael Thompson.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Als Icebreaker-Frage habe ich eine, finde ich, sehr schöne für dich mitgebracht. Und zwar möchte ich von dir wissen, was war denn das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast?
Ich glaube, das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe, war das Ja-Wort meiner Frau. Oh. Ohne die ich im Übrigen auch heute nicht hier sitzen würde. Und ohne ihre Unterstützung würden wir wahrscheinlich über viele Dinge, über die wir heute sprechen, nicht sprechen können.
Oh, das hat jetzt direkt so romantisch angefangen. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet.
Ja. War ein Icebreaker, der taucht ja so langsam auf. Ne?
Das stimmt. Ja, also mich hast du, mein Herz hast du auf jeden Fall schmelzen lassen. Bin ganz weich geworden. Sehr schön. Da wird sie sich bestimmt freuen, wenn sie sich die Folge auch anhört.
Ich hoffe es.
Dann schauen wir mal auf deinen nicht romantischen Teil des Lebens, auf die Karriere und ja, beginn mal relativ weit vorne. Du hast mal ursprünglich einen Bachelor im Wirtschaftsrecht gemacht. Wie kam es denn dazu, dass du trotzdem noch Rechtswissenschaften studiert hast?
Ich wusste zu Beginn des Studiums schon oder glaubte zu wissen, dass ich später wahrscheinlich eher in einem Unternehmen arbeiten möchte und nicht in der Kanzlei. Deswegen habe ich erstmal mit dem Wirtschaftsrecht angefangen. Und der Bachelorstudiengang war damals noch relativ neu. Ich glaube, ein Semester vor mir wurde der überhaupt eingeführt. Und als ich dann angefangen hatte, haben Kommilitoninnen, Kommilitonen, aber auch Professorinnen und Professoren so ein bisschen die Bachelorstudenten sich vorgenommen und dann gesagt, ja, der Bachelor, was ist denn das? Das ist kein echtes Jura. Wollt ihr nicht was Richtiges machen? Damit könnt ihr später sowieso nichts anfangen. Und jung und naiv und weil man es nicht besser weiß, habe ich mich dann auch ein Stück weit davon beeinflussen lassen und habe, wie man im Nachgang aber sagen muss, Gott sei Dank, jetzt nicht den Studiengang komplett gewechselt, sondern mich einfach parallel noch fürs Jurastudium eingeschrieben und dann zwei Studiengänge gleichzeitig studiert.
Also eigentlich ist es, finde ich, total traurig. Da hat jemand einen Plan für sein Leben, ja, also hat irgendwie schon so eine Vorstellung, ins Unternehmen zu gehen und entscheidet sich ganz bewusst für einen Studiengang und dann kommen die anderen und sagen, das ist doch nix. Das musst du was Richtiges machen hier. Staatsexamen. Also.
Ich glaube, mittlerweile ist es anders. Ich glaube, mittlerweile ist es stärker anerkannt. Die Leute können mittlerweile mit einem Bachelor oder auch einem Masterabschluss im Wirtschaftsrecht mehr anfangen. Das war zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht der Fall. Klassische Universität ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes als eine Fachhochschule oder ähnliches. Aber ja, das war einfach so. Und ich war noch zu Beginn meines Studiums. Ich wusste es auch noch nicht besser. Also ich hätte nicht wirklich sagen können, hey, ich habe den Plan, ich ziehe den jetzt durch.
Ja, völlig verständlich. Ich glaube, dass man heutzutage immer noch viele dieser Vorurteile hat. Also dass immer noch dieser Gedanke da ist, ja, ist ja nicht so richtiges Jura, was die da machen und dann vielleicht auch wirklich zu wenig Vorstellung davon herrscht, was man alles am Ende tatsächlich machen kann. Dazu kommen wir natürlich auch noch, denn es kam jetzt doch etwas anders als geplant bei dir mit dem Rechtswissenschaftsstudium. Erzähl mal, wie ist das abgelaufen?
Ja, das kann man wohl sagen. Also wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass ich mein Staatsexamen nicht bestehen werde? Ich auf jeden Fall nicht. Und so war es dann aber am Ende. Ja, ich habe, wie gesagt, beide Studiengänge studiert, wie das mit dem Bachelor dann ja immer so schön ist, den auf dem Weg sozusagen eingesackt. Ich hatte alle Scheine beieinander, ich habe die Thesis geschrieben, ich hatte meinen Bachelorabschluss und habe dann natürlich aber weiter studiert, um das Staatsexamen auch noch schnell zu machen. Schnell war da nichts, ja. Also Schwerpunktbereichsprüfung bestanden, Klausuren geschrieben, nicht bestanden. Und dann natürlich überlegt, okay, was machst du jetzt? Regelstudienzeit hatte sich verlängert. Klar, ich habe zwei Sachen gleichzeitig studiert. Habe mich dann das erste Mal so wirklich damit auseinandergesetzt, dass ich mir bewusst gemacht habe, das wolltest du eigentlich gar nicht von Anfang an. Ja, dann brauchst du es jetzt nicht nochmal probieren. Dann gehst du jetzt mit dem Abschluss, den du in der Tasche hast, los und schreibst deine Bewerbung. Und so ist es dann auch gekommen.
Und du wusstest ja eigentlich, du möchtest ins Unternehmen und du bist dann auch im Unternehmen gelandet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann tatsächlich in der Rechtsabteilung mal irgendwann angefangen hast?
Über einen kleinen Umweg. Also ich bin jetzt nicht direkt nach dem Studium in dem Unternehmen eingestiegen, sondern war erst in der Behörde, habe einmal etwas über ein Jahr in den öffentlichen Dienst reingeschnuppert und dann für mich entschieden, dass das nichts für mich ist auf Dauer. Nach der Uni hat sich ein Stück weit vielleicht sogar das bewahrheitet, was damals die Professoren so sagten. Vielleicht konnte man da mit dem Abschluss noch nicht so viel anfangen. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Und ich bin ja auch nicht direkt im Unternehmen gelandet oder genommen worden. Aber nach etwas über einem Jahr Behörde hat es dann geklappt. Da habe ich tatsächlich nur eine Bewerbung gebraucht, bis es mich dann in ein Unternehmen verschlagen hat, Einzelhandelsunternehmen. Dort als Legal Counsel eingestiegen, generalistisch, war eine kleine Rechtsabteilung, damals meine Chefin und ich. Und ja, da ging's los. Da habe ich viel gelernt, bin durchs Feuer gegangen oder durchs kalte Wasser geschwommen, je nachdem, wie man sehen möchte.
Was würdest du sagen, was macht so die Arbeit in so einer kleinen Rechtsabteilung aus?
Der Vorteil, also ich habe es als Vorteil gesehen, allerdings erst zum späteren Zeitpunkt als solchen wahrgenommen, ist der, man ist der Einzige, der den Job machen kann. Also kann man mehr oder weniger nichts verkehrt machen. Es gibt ja keinen anderen, der es irgendwie für einen erledigen würde. Ja, es gibt den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte, die einem dann als Sparringspartner oder zum Brainstorming zur Verfügung steht. Aber man ist selbst derjenige, diejenige, die den Laden schmeißt. Und wahrscheinlich sind alle anderen, mit denen man da so arbeitet, oder die meisten davon werden nicht Juristen sein. Also ist man die Person mit dem meisten juristischen Sachverstand in den meisten Gesprächen und Terminen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man mit relativ breiter Brust da reingehen und dann halt sagen, die anderen können es halt nicht besser als ich. Und dann kommt ein Stück weit, jedenfalls glaube ich das, auch viel gesunder Menschenverstand dazu. Also wenn, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Man kann unterschiedliche Dinge immer auf verschiedene Art und Weisen angehen, aber es ist immer vom Typ abhängig und ich habe damals einfach immer gemacht, wie ich es für richtig hielt. Ich habe mir Feedback eingeholt, ich habe aus Fehlern gelernt und mich dann so langsam rangetastet.
Kommen wir mal zu deinem heutigen Arbeitgeber. Wie ist denn dein Wechsel zu Aldi zustande gekommen und was hast du da am Anfang gemacht?
Ich hatte zwischendurch noch zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt und dort, als ich da war, etwas über 3 Jahre, traf es sich ganz gut, dass ich von einem Headhunter angesprochen wurde, weil ich zwar nicht aktiv auf der Suche war, aber mich schon mit dem Gedanken getragen habe, dass ich ja mich beruflich verändern wollen würde. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu Aldi zu wechseln. Und wie sich im Nachhinein dann rausstellte oder relativ schnell klar wurde, ist nicht Aldi Konzern, wie man sich das so vorstellt, sondern ein spezieller Bereich bei Aldi, nämlich die internationale IT von Aldi. Und das hat mich ganz besonders gereizt. Und nachdem ich es ausgesprochen habe, ist dann auch ein Stück weit klar, was meine Aufgaben waren. Ich bin dann nämlich von eher generalistisch geprägtem Bereich, den ich viele Jahre immer gemacht habe, auch immer Vertragsrecht nebenbei gemacht, bin ich ins IT-Vertragsrecht dann gekommen. Also IT-Recht, IT-Vertragsrecht, Softwareverträge, Dienstleistungen, Hardware, alles Mögliche, aber immer mit dem IT-Fokus.
Und heute arbeitest du ja als Head of Legal Operations. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie kommt man da hin und was hat dich an dieser Position besonders gereizt?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe wirklich. Ich war dann, bevor ich Head of Legal Operations wurde, etwas über 2 Jahre dann auch bei Aldi. Ich war insgesamt also 10 Jahre in unterschiedlichen Unternehmen wirklich unterwegs gewesen und immer mit einem starken vertragsrechtlichen Bezug. Ich habe immer Verträge geprüft, gestaltet, verhandelt, aller möglichen Couleur. Und zum einen war es aus meiner Sicht dann einfach mal Zeit für eine Veränderung. Ich konnte diese Verträge nicht mehr sehen. Ich konnte diese Verhandlungen nicht mehr führen. Und zweiter Aspekt, ich war immer jemand, der, und das kam eigentlich ja so mit der Zeit auf meinem Weg durch die unterschiedlichen Unternehmen, ich war immer jemand, der, wenn ein Ablauf furchtbar kompliziert oder langsam war und ein Prozess ineffektiv, dann habe ich mir immer die Frage gestellt, meine Güte, muss das denn so sein? Kann man das nicht anders machen? Was könnte ich jetzt machen, um das zu beschleunigen? Wenn es dann gar nicht anders geht, fängt man ja schon an, sich Gedanken zu machen, wie kann ich es denn umgehen, damit ich nicht so lange warten muss. Das ist dann so mehr oder weniger das Schlimmste, was passieren kann. Aber das war egal, in welchem Unternehmen ich gearbeitet habe, das zog sich immer durch. Und ich war immer jemand, der das so nicht akzeptieren wollte, dem es immer dran gelegen war, zu schauen, wie kann ich Dinge verbessern. Und ich habe dann in meiner Funktion noch als Legal Counsel tatsächlich auch den ersten juristischen Prozess dann ein Stück weit automatisiert mit einer einfachen Excel-Tabelle. Es war ein immer wiederkehrender Sachverhalt, der anhand immer wiederkehrender Kriterien juristisch bewertet werden musste. Und da habe ich mir die Frage gestellt, erstens, warum muss ich das machen? Und zweitens, warum schaffe ich mir nicht mal eine Grundlage dafür, dass meine Entscheidung, wie ich sie dann treffe, ein Stück weit einheitlicher und transparenter ist? Mhm. Eine Excel-Tabelle befüllt, mit die einzelnen Felder mit Werten versehen, die sich dann am Ende selber auswertet. Und am Ende kam ein teilautomatisierter, nenne ich es jetzt mal Prozess dabei heraus, der sogar nicht Juristen in die Lage versetzt hat, diesen Sachverhalt juristisch zu bewerten. Weil er am Ende wusste, grün oder rot, Daumen hoch oder runter.
Worum ging es da?
Fremdpersonaleinsatz. Mhm. Die Rechtsprechung, verschiedene Kriterien vor, nach denen man bewertet, ob es jetzt ein positives oder negatives Indiz ist, ob jetzt ein Freelancer oder Consultant im Unternehmen eingesetzt wird.
Also bei so Scheinselbstständigkeit-Themen.
Genau.
Ne?
Und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Und die Kriterien kehren immer wieder und die legt man immer wieder zugrunde und gewichtet sie unterschiedlich. Mhm. Und warum muss das ein studierter Jurist oder Rechtsanwalt, sei es jetzt mit Wirtschaftsrecht oder Abschluss oder 2 Staatsexamina machen, leuchtete mir nicht ein und läuft bei uns mittlerweile auch anders.
Der kann zumindest so eine Anwendung entwickeln. Das ist auf jeden Fall der sinnvollere Einsatz dieses Wissens. Also du hattest quasi schon zu diesem Zeitpunkt einfach immer ein Prozessdenken und einen technischen Bezug und hast dir einfach darüber Gedanken gemacht, wie man die Dinge besser gestalten kann.
Zum einen das und ich glaube auch, dass ich durch den Weg, den ich gegangen bin, immer ein Stück weit davon geprägt war, dass ich eigentlich nie ein klassischer Jurist war. Ich wollte zu Beginn nie ein klassischer Jurist werden und damit meine ich eigentlich den Jurist, der auch einen klassischen Werdegang, wenn ich es als solches bezeichnen möchte, beschreibt, mit 2 Staatsexamina, am besten mit einer Station in der Kanzlei und dann irgendwann den Weg ins Unternehmen. Das war bei mir ja nie der Fall und ja, deswegen war ich vielleicht so ein bisschen immer anders als die anderen. Ich weiß nicht.
Vielleicht ist das ja auch etwas, was diesen Bereich Legal Operations, Legal Innovation, Legal Tech ein wenig ausmacht, wenn man sich mal so umschaut. Ja, da lass uns doch mal direkt auf den Bereich selber gucken, was ist denn überhaupt Legal Operations? Da kann man jetzt, glaube ich, auch verschiedenste Definitionen zu Rate ziehen. Wir fangen mal mit deiner an. Was beinhaltet der Bereich Legal Operations?
Für mich ist Legal Operations alles, was eine effiziente Rechtsberatung unterstützt. Relativ einfach. Mhm. Ein Punkt. Satz. So, da steckt alles drin, aber es ist für jemanden, der sich nicht damit auskennt, immer noch relativ nichtssagend. Also klar, das die üblichen Bereiche. Prozesse hatten wir schon besprochen. Mhm. Prozesse effektiver gestalten, teilweise auch automatisieren. Wiederkehrende Dinge automatisiert einfach ablaufen lassen durch den Einsatz von Technologie. Technologie gesagt, Legal Tech Anwendung. Gibt's mannigfaltig am Markt und es geht von irgendwelchen großen, teuren, furchtbar aufwendig zu implementierenden Flugzeugträgerlösungen zu der kleinen No-Code-Applikation, die man ohne IT-Kenntnisse selber entwickeln und mit der man arbeiten kann. Dann gehört dazu mit Sicherheit in einem Unternehmen oder vor allen Dingen auch in der Rechtsabteilung Knowledge Management, also zu schauen, wo ist denn das Wissen in Silos vorhanden, wo gibt es zwar Experten, die aber ihr eigenes Fachwissen mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen Mehrwert stiften, irgendwo teilen könnten. Das Thema Legal Spend Management gehört mit Sicherheit dazu, also die Kontrolle und Steuerung des Einsatzes externer Rechtsanwälte. Das sind so Bestandteile, die üblicherweise in einer Abteilung, wo es keinen oder in einer Rechtsabteilung, wo es keinen Legal Operations gibt, von den Juristen mitgemacht werden. Ein wichtiges Thema finde ich auch, und das sage ich nicht nur, weil du da einen starken Bezug zu hast, ist zum Beispiel Legal Design und Plain Language. Also da setzen wir uns auch mit auseinander, weil es einfach dazu dient, jetzt gerade in einem Unternehmen, einem juristischen Laien, einen komplexen juristischen Sachverhalt verständlich zu machen. Und man hat die Leute sehr schnell oder schneller auf seiner Seite, wenn man versucht, nicht das Juristendeutsch mit ihnen zu sprechen und nicht ganz viel kleingedruckte schwarze Worte auf einem weißen Blatt Papier ihnen um die Ohren zu hauen, um ihnen dann noch verständlich zu machen, dass sie das jetzt lesen und verstehen müssen. Sondern wenn man ihnen entgegenkommt, die Sachverhalte versucht verständlich aufbereiten durch grafische Elemente oder durch den Einsatz verständlicher Sprache. Also auch da kann man in dem Unternehmen ja sehr viel Leute auf seine Seite holen und sich das Leben einfach vereinfachen.
Ja, auch das macht natürlich die Rechtsberatung effizienter, wenn die Leute nicht wegen jeder Frage zurückkommen oder sich andauernd nicht an Prozesse halten. Deswegen sprechen wir ja auch immer von Legal Operations Design, weil wir der Meinung sind, dass es da eingefügt werden muss, damit das wirklich am Ende auch funktioniert. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Einordnung gewesen für diejenigen auch, die sich vielleicht bisher noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben und vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen haben, dass da so ein ganz eigener Bereich entsteht. Warum ist das denn vor allem in Rechtsabteilungen so ein Thema?
Was meinst du? Legal Design oder?
Legal Operations. Also warum nimmt das irgendwie in Rechtsabteilungen so viel Fahrt auf, mehr noch als in den Kanzleien?
Also man ist natürlich in einem Unternehmen sehr stark eingebunden und hat viele andere Stakeholder um sich herum. Während man in der Kanzlei tatsächlich sich vermeintlich auf das Rechtsberatende und dem Mandant Rechtsberatung erteilen und dann wieder zurückgehen und den nächsten Mandant rechtlich beraten beschränken kann, ist das Arbeiten in einem Unternehmen anders. Man muss ein Stück weit immer versuchen, pragmatische Ansätze zu finden. Der externe Anwalt wird immer schauen, dass er in dem Ergebnis, was er liefert, nicht zu konkret wird. Weil wenn es am Ende schief geht, ist er oder sie sehr schnell in der Haftung drin und das möchte er vermeiden. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, meine erste Chefin im Unternehmen auch gefahren hat, die mir tatsächlich gesagt hat, ich soll in dieser Art und Weise beraten, um mich ein Stück weit abzusichern und unangreifbar zu machen. Mhm. Und die internen Kunden, nenne ich sie jetzt mal, die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachteams, mit denen ich gearbeitet habe, die haben mir sehr schnell gesagt, Michael, wenn du mir so eine Antwort gibst, die am Ende immer noch mit kommt drauf an endet, dann frage ich dich beim nächsten Mal gar nicht mehr, denn damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich brauche von dir etwas anderes. Und ich habe sehr schnell gemerkt, man muss sich dann, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und juristisch berät, in die Situation begeben, dass man sich festlegt, dass man sagt, aus meiner Perspektive, weil ich die Person bin mit dem juristischen Sachverstand, würde ich dir unter Zugrundelegung der Gesamtumstände, des Sachverhalts, wie du ihn mir geschildert hast, empfehlen, mach es so oder mach es so. Vielleicht hast du auch unterschiedliche Lösungswege. Man sollte sich nie darauf beschränken, das Problem zu benennen, aber keine Lösung dafür parat zu haben. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, müssen immer das Gefühl haben, dass man Mehrwert liefert. Und ansonsten wird man sehr schnell überflüssig.
Ja, ich glaube, das trifft es auf jeden Fall schon ganz gut. Sicherlich kommt auch noch hinzu, dass die Unternehmen immer ein Interesse daran haben, effizienter zu werden. Die Juristen in der Rechtsabteilung werden ja auch nicht nach Stunden bezahlt, anders als in Kanzleien das oftmals der Fall ist, was natürlich auch nochmal vielleicht ein Punkt ist. Und jetzt haben sicherlich nicht alle Rechtsabteilungen den Luxus, den ihr bei Aldi habt. Also ihr habt ja wirklich ein eigenes Legal Operations Team. Lass uns mal da drauf schauen. Was sind denn die Aufgaben dieses Legal Operations Teams, was du auch mit aufbaust?
Ja, also wir schauen tatsächlich, dass wir bestehende Prozesse effizienter gestalten. Wir gucken uns an in Zusammenarbeit mit den Fachteams, gerade mit den Legal Teams. Bei uns gibt es ein klassisches Legal Team und ein eigenes Datenschutzteam. Und immer wenn dort die Kolleginnen und Kollegen mit wiederkehrenden Aufgaben befasst sind, versuchen wir das ein Stück weit zu streamlinen und teilweise zu automatisieren. Wir versuchen, die Abläufe so zu gestalten, dass den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachteams die Möglichkeit eröffnet wird, im Self-Service ihre Fragen zu beantworten, damit sie also nicht immer auf einen Juristen oder auf einen Datenschutzexperten zugehen müssen, diese Person sich dann wiederum Zeit nimmt, um ihre Frage zu beantworten, sondern dass sie sich teilweise die Dinge selber beantworten können. Also aus der Kundenperspektive sozusagen betrachtet, die Abläufe so zu gestalten, dass das Ergebnis am Ende immer noch dasselbe ist, nämlich eine rechtssichere Beratung. Aber der interne Kunde bekommt es schneller und sicherer. Als wir angefangen haben und als das Team gegründet wurde, gab es auch eine ganz klare Marschrichtung. Wir kümmern uns auch um die Einführung eines eigenen Tools zum Legal Monitoring. Das ist so ein klassisches Thema, was man vielleicht auch vermuten würde. Also wir müssen natürlich dann parallel auch die Software selbst, die Software-Einführung begleiten. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in der internationalen IT beheimatet sind. Das heißt, wir haben um uns herum die IT-Expertinnen und Experten, die das tagtäglich tun. Gleichzeitig sind wir an den Prozess, wie wir in unsere Systemlandschaft so ein Tool integrieren, irgendwie gebunden. Also man macht das gesamte Projektmanagement, man ist am Ende für das Tool verantwortlich, man wendet es an. Ja, wir haben Themen, die wir jetzt aktuell noch nicht bearbeiten, die wir aber auf der Roadmap haben. Das sind diese klassischen Themen. Wir wollen die Einbindung externer Anwälte übernehmen, die Abläufe auch dort standardisieren. Wir führen Billing Guidelines ein, dass wir sagen, nicht jede Kanzlei rechnet zu unterschiedlichen Bedingungen ab, sondern das läuft hier immer einheitlich, damit es vergleichbar ist. Wir wollen am Ende viele Dinge, die wir tun, auswerten und Zahlen und Datenmaterial irgendwo gewinnen, dass wir einfach zeigen können, wo haben wir durch die Einführung eines neuen Prozesses die Effizienz gesteigert, oder dass wir aufzeigen können, wo sind wir ineffizient, damit wir an der Stelle auch nochmal ansetzen können.
Ganz spannend auch, dass eigentlich durch diese Entwicklung, die in Unternehmen stattfindet, denn da seid ihr ja nicht das einzige Unternehmen, was jetzt anfängt, hier tatsächlich die Prozesse noch mehr zu standardisieren, zu tracken, zu schauen, was passiert denn da, wie viel geben wir denn wofür aus und da auch eigene Guidelines einzuführen, dass über diese Transformation im Unternehmen auch die Kanzleien sich natürlich viel mehr damit befassen müssen, weil auf einmal natürlich auf ihre Leistung auch ganz anders geblickt wird. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich glaube, das ist auch noch nicht bei allen so ganz angekommen, aber es sind natürlich auch nicht alle Unternehmen so weit wie ihr, die ihr da tatsächlich mit einem Team von 5 Personen auch schon mittlerweile dran arbeitet. Was sind denn für Personen bei dir im Team? Also was zeichnet die vielleicht auch aus? Sind das alles Juristen?
Nein. Und das ist auch der große Vorteil, ehrlich gesagt. Also Anfang vergangenen Jahres, als das Team gegründet wurde, haben wir angefangen mit 2 Mitarbeiterinnen und meiner Wenigkeit. Die beiden sind auch immer noch dabei, haben juristischen Hintergrund, auch keine 2 Staatsexaminer, sondern haben beide das erste Staatsexamen. Im Oktober kamen dann 2 weitere Kolleginnen dazu. Das waren jeweils interne Wechsel hier aus dem Unternehmen. Eine Kollegin hat auch einen Bachelorabschluss. Wirtschaftsrecht und die andere hat den Master of Science in BWL. Gestern kam der nächste Kollege dazu, der macht Risk Management.
Ein Mann.
Ein Mann. Yay. Tatsächlich, der erste männliche Kollege. Und ja, der macht Risk Management. Das hat jetzt nichts klassisch mit Legal Operations zu tun. Das ist eine Aldi-Besonderheit an der Stelle. Aber gerade das Wissen und die Skills der Kollegin, die den BWL-Hintergrund hat, ist mit das größte Asset. Ich möchte nicht die anderen jetzt irgendwie schlechter machen. Nein, im Gegenteil. Auch der juristische Hintergrund ist unheimlich hilfreich bei Legal Operations. Aber die Kollegin mit dem BWL-Hintergrund, die kann natürlich Themen bearbeiten, die die anderen nicht bearbeiten können. Ganz klassisch, und da erfüllen wir auch jedes Klischee, überall da, wo Zahlen drinstecken, laufen die Juristen schreiend davon. Wer BWL studiert hat, kennt das und stützt sich da drauf. Und die hat da auch Lust zu. Und das erweitert so den Horizont. Und das definiert auch ein Stück weit Legal Operations. Das ist eben über den juristischen Tellerrand hinaus. Und da gibt es furchtbar viel, was man bedienen kann. Selbst wenn man es vielleicht gar nicht denken würde. Aber es müssen nicht immer Juristen sein. Im Gegenteil. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist jemand mit einem IT-Background. Mhm. Vielleicht finden wir ihn oder sie ja auch noch. Und dann, glaube ich, sind wir so breit aufgestellt, dass wir alle Aufgaben bewältigen und angehen können.
100%. Also es ist einfach interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und da braucht es natürlich die juristische Expertise. Das ist, glaube ich, total klar. Auch was du vorhin beschrieben hast, dieses Legaltech-Tool, was du da mitentwickelt hast, was auch eine Teilautomatisierung von einer rechtlichen Beratung ist. Natürlich braucht es die juristische Expertise da drin, aber es braucht halt auch andere Disziplinen. Und das, finde ich, sieht man sehr schön in dem Bereich, bei euch jetzt auch speziell im Team, wie das zusammenwirkt und wie wichtig das ist, dass man diese Kompetenzen dabei hat und lernt, miteinander zu arbeiten. Und man spricht ja nicht immer die gleiche Sprache. Also sowohl dieses zahlengetriebene Denken, das liegt uns Juristen ja irgendwie immer fern, als auch die IT-Sprache, die eine eigene ist. Absolut. Also da braucht es definitiv viel Kommunikation im Team, um da wirklich gut zusammenarbeiten zu können. Aber wenn man das hinbekommt, ist es halt richtig, richtig stark.
Ich spanne auch immer die Kollegin mit dem nicht juristischen Hintergrund gerne ein, dass ich sage, hey, wir alle und ich vielleicht besonders, weil ich den Job schon am längsten mache von allen, die im Team sind, sind vorgeschädigt in dem, was wir tun. Also wenn ich eine E-Mail schreibe oder irgendwas formuliere, dann ertappe ich mich selbst immer auch dabei, dass da Bandwurmsätze bei rauskommen mit mehr Kommata als Punkten. Und dann sage ich, wirf du doch mal bitte einen Blick drauf. Die macht bei uns auch das Legal Design Thema. Sie hat es nicht gelernt. Das ist das Tolle. Die haben da alle Bock drauf. Die eignen sich dasselbe an.
Lass uns mal drauf schauen, wie ihr angefangen habt. Ihr habt jetzt ungefähr vor einem Jahr angefangen, dieses Team aufzubauen, das Legal Operations Team. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
Es war ein Teil von Anfang an vorgegeben. Das war hilfreich, weil man eine Richtung hatte, in die man marschieren musste, und der Rest war grüne Wiese. Also das Team wurde mit einem relativ starken Fokus auf dieses Thema Legal Monitoring gegründet. Und uns war von vornherein klar, wenn wir uns sowas zulegen, das ist ein Tool, was wir jetzt haben, was uns in die Lage versetzen soll, für unterschiedliche Unternehmensbereiche zu schauen, welche für diese Unternehmensbereiche einschlägigen Normen, die wir in dieses Tool einpflegen, welche Pflichten sich daraus ergeben. Und dann monitoren wir dokumentieren, aber wir beraten auch die Fachteams dabei, wie sie sich die aus diesen Normen ergebenden Pflichten am besten einhalten können. Und das war von vornherein klar als eines der großen Leuchtturmprojekte, sage ich mal, des Teams. Da sind wir mittlerweile so weit, dass wir bald damit live gehen werden, in der ersten Iteration. Ja, der Rest war, dann mach mal, mehr oder weniger. Also, und dann beschäftigt man sich damit, ja, was ist denn Legal Operations? Und dann kommen die üblichen Definitionen, was Legal Operations üblicherweise ist. Und dann versucht man das zu adaptieren, was das denn jetzt für die Firma Aldi bedeutet. Und dann, weil die grüne Wiese so groß war und weil man in jede Richtung laufen durfte, verläuft man sich dann vielleicht auch mal auf dem Weg. Also, wir waren gerade, was das Thema Legal Tech anging, so ein bisschen wie die Kinder im Süßigkeitenladen, weil wir gesehen haben, boah, es gibt so viele tolle Lösungen am Markt und man kann so viele tolle Sachen machen. Und wir haben uns alles angeschaut und wir haben alles, was wir für sinnvoll hielten, mit zurückgebracht und den Leuten auf den Tisch gelegt, und keiner wollte es haben.
Kommen wir direkt zu den Learnings des Prozesses. Was waren die Learnings da?
Ja, so macht man es nicht, denn es ging am Bedarf. Oder am aktuellen, damals aktuellen Bedarf der Kolleginnen und Kollegen vorbei. Die haben zwar gesagt, hey, das ist zwar furchtbar toll und fancy, aber wir haben gerade ganz andere Probleme hier zu bewältigen. Und das ist das größte Learning. Sich hinsetzen und mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und eine Art von Bestandsaufnahme machen. Das machen wir übrigens jetzt. Und zu sagen, hey, was sind überhaupt die Probleme? Mhm. Und dann gehen wir los und dann suchen wir Lösungen dafür. Aber wir kommen nicht mit Lösungen für irgendwelche Probleme, die ihr vielleicht ganz niedrig priorisieren würdet. Dann ist nämlich keinem geholfen und dann will das keiner haben.
Da hat man auch gar keinen Buy-in von den ganzen Stakeholdern. Genau. Ne?
Ja. Und ja. Ich meine, was wir jetzt mit der Zeit auch festgestellt haben, Reden alleine hilft nicht. Also man muss die Leute davon überzeugen, sagte ich vorhin schon mal, dass man einen Mehrwert liefert. Und am leichtesten überzeugt man die Leute, wenn man die Erfolge zeigen kann. Und das können ganz kleine Sachen sein, indem man mit ganz kleinen Dingen anfängt, dass man dann irgendwann mal sagt, hey, ich habe das automatisiert, ich habe das effizienter gemacht, guck mal, das funktioniert. Und wenn die Leute sehen, dass es funktioniert und wenn dann diejenigen, deren Arbeit man ein Stück weit erleichtert hat, dann auch noch drüber sprechen, dann kommt das so langsam und dann nimmt das Fahrt auf. Und mittlerweile hat das Fahrt aufgenommen und mittlerweile kommen die Kolleginnen und Kollegen von alleine auf uns zu und fragen uns und haben auch ein besseres Verständnis dafür, wo und wie wir ihnen Mehrwert liefern können. Und jetzt kommt das Ding richtig ans Laufen so langsam.
Ja, also mein Legal Design Herz ist natürlich aufgegangen hier gerade bei der Aussage, dass man natürlich erstmal den Bedarf analysieren muss, erstmal verstehen muss, wo die Herausforderungen denn wirklich liegen, bevor man mit Lösungen um sich werfen kann. Ja, absolut. Das ist halt strukturierte und zielgerichtete Innovation. Und ich glaube, da liegt oftmals der große Unterschied, weil natürlich gibt es wahnsinnig viel da draußen, was man alles machen könnte, aber am Ende des Tages bringt es den Leuten halt gar nicht so viel, wenn es nicht wirklich passgenaue Lösungen sind. Von daher freue ich mich natürlich, dass Aldi da einen Legal Design Ansatz verfolgt im Legal Operations Team und ja, bin natürlich interessiert daran, was ihr jetzt gerade so macht. Du hattest gerade schon erwähnt, dass ihr jetzt momentan auch viel nochmal von dieser Stakeholder-Bedarfsanalyse macht. Was sind denn so gerade eure großen Themen? Was kommt in diesem Jahr?
Also, was auf jeden Fall kommen soll, ist eine Legal Front Door. Dass wir also sagen, es gibt in Zukunft oder aktuell gibt es unterschiedliche Eingangskanäle. Wir sind Gott sei Dank nicht an einem Punkt, wo die Legal-Kolleginnen und Kollegen per E-Mail oder per Teams-Nachrichten irgendwie versorgt werden. Wir haben schon ein Ticketsystem, mit dem wir arbeiten, einfach weil wir ein IT-Dienstleister sind. Da arbeitet die IT mit Tickets, also arbeiten wir auch mit Tickets. Und das funktioniert schon besser, als dieses klassische per E-Mail oder per Telefon die Anfragen reinzubekommen. Aber wir wollen von den vielen Ticketarten, die wir haben, weil es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das Legal- und auch das Datenschutzteam irgendwie anzusprechen. Davon wollen wir weg. Wir wollen, dass man uns nur noch durch eine Eingangstür erreicht und dort am besten dann alle Services findet, die wir anbieten. Und dass der interne Kunde sich am besten, nachdem er durch diese Tür gegangen ist, auch dafür entscheiden kann, ob er eine individuelle Beratung durch eine Person wünscht oder ob er gerne einen Self-Service in Anspruch nehmen möchte. Und all das bedarf natürlich ja vorab einer Analyse. Wie sind die Prozesse überhaupt? An welcher Stelle kann man zum Beispiel Self-Service aufsetzen? In welcher Art und Weise tun wir das und setzen das um? Was ist denn die geeignete Frontdoor? Ist es jetzt ein Tool, was man sich anschaffen muss? Ist das eine bestehende Lösung, auf die man aufsetzt? Ja, und das wird auf jeden Fall eines der großen Themen sein. Wir werden unser Legal Monitoring weiter ausbauen. Ja, viele Prozesse, die wir im Rahmen der Bestandsaufnahme erstmal sammeln, auf eine Roadmap irgendwie aufnehmen werden, priorisieren werden. Also wir verschaffen uns ein Gesamtbild, aber die Frontdoor wird uns auf jeden Fall massiv beschäftigen.
Da werde ich auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Legal Frontdoor und Self-Services, eins unserer Lieblingsthemen. Sehr, sehr spannend. Lass uns nochmal ganz zum Schluss ein paar Karrieretipps sammeln. Du hast ja im Legal Operations Bereich eigentlich wirklich was gefunden, was deine Skills und deine Erfahrungen zusammengeführt hat. Nicht alle müssen vielleicht diesen Weg gehen, wie du ihn jetzt gegangen bist und hier und da auch mal über Umwege, sondern möglicherweise gibt es auch Leute, die sich ganz aktiv von Anfang an, jetzt wo der Bereich ja auch schon wirklich etabliert ist, dafür entscheiden. Also wäre meine Frage, wem würdest du denn eine Karriere im Legal Operations Bereich empfehlen und wie kann man sich denn eventuell auch bei euch bewerben, wenn ihr noch Platz im Team haben solltet?
Wenn wir noch Platz im Team haben sollten, ja. Also wir haben natürlich bei Aldi oder in der internationalen IT an der Karriereseite, das ist die it-jobs.aldi-süd.com. Da haben wir das Thema, wie kann man sich bewerben, direkt mal abgehakt. Da findet man also ganz viele Stellenangebote, gegebenenfalls auch bei uns im Bereich oder in den anderen Legal Teams. Wem kann ich jetzt empfehlen, eine Karriere bei Legal Operations? Wem kann ich es nicht empfehlen? Also ich habe für mich natürlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, das gefunden. Wenn ich das vor 10 Jahren gewusst hätte, dann hätte ich in dem Bereich angefangen und wäre da auch geblieben. Bei mir hat die Reise ein Stück weit dazu beigetragen, mir bewusst zu werden, dass das das ist, was ich machen möchte. Das ist sicherlich etwas für Leute, die bereit sind und auch gerne über den juristischen Tellerrand hinaus schauen. Mhm. Das ist nicht nur etwas für Juristen, das ist halt auch etwas für Leute mit einem BWL-Hintergrund. Also ein Business Analyst ist super gefragt in jedem Legal Operations Team. Jemand, der Daten analysieren kann, zum Beispiel auch. Jemand, der IT-Kenntnisse mitbringt, auch. Und selbst wenn man diese Kenntnisse nicht hat, kommen wir wieder zurück zu meinem Team. Wenn man Interesse dafür hat, auch ein Stück weit eine technische Affinität mitbringt, ist man auch gut aufgehoben. Denn ich kann als Beispiel nur nehmen, die Mitarbeiterinnen aus meinem Team, die sich selber beigebracht haben, wie sie mit Power Automate mittlerweile Workflows gestalten. Das hat ihnen keiner erklärt. Da hat niemand irgendwie fancy Seminare bezahlt oder gehalten, sondern das haben die sich, weil sie Bock drauf hatten und weil sie gesehen haben, dass es für sie wichtig ist, dass sie bereit waren, sich damit zu beschäftigen, sich mit YouTube-Tutorials selber beigebracht, und mittlerweile ist das das Tool, mit dem wir fast alle Prozesse bei uns automatisieren. Also wenn man da Spaß dran hat und ja, so diese juristische Blase, wie du es vorhin genannt hast, ein Stück weit verlassen möchte, feel free. Das ist auf jeden Fall eine Nische, wo man sich austoben kann und wo jemand, der sich selbst vielleicht als nicht als klassischen Juristen bezeichnen würde, auf jeden Fall Platz finden wird.
Das hast du sehr schön gesagt und das würde ich auch 100% unterschreiben. Dieser intrinsische Drang auch danach, irgendwie was Neues zu lernen, was anders zu machen und sich das auch beibringen zu wollen und nicht darauf zu warten, dass einem alles perfekt quasi immer beigebracht wird und bereitet wird. Ich glaube, genau solche Leute sind echt gut aufgehoben in unserer Bubble.
Auf jeden Fall.
Okay, dann schauen wir mal und hoffen, dass ihr auch bei euch im Team nochmal wieder Platz haben werdet, damit die Leute, die jetzt ganz heiß drauf geworden sind, vielleicht auch eine Möglichkeit haben, sich direkt bei dir zu bewerben. Ansonsten danke ich dir erstmal für dieses Gespräch, für das Thema Legal Operations, etwas, wofür ich auch persönlich brenne, und freue mich wirklich, dass du da warst und bin ganz gespannt, was bei euch die nächsten Schritte mit Legal Front Door, Legal Monitoring und Co. sein werden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Das war Michael Thompson. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.